Selig sind, die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Das sagte ein Mann, Jesus, vor 2000 Jahren zu einer Gruppe von wissbegierigen, erwartungsvollen Jüngern. Leute, die von diesem Jesus lernen wollten. Später wird einer dieser Zuhörer, Matthäus, über Jesus schreiben, als es ihm klar war, dass Jesus viel mehr war als nur ein Mensch. Mit den folgenden Worten fängt Matthäus sein Buch an. Dies ist das Buch der Geschichte Jesu Christi. Was wollte er uns damit sagen? Er will es klar machen, wer dieses Jesus ist. Jesus, sein Name bedeutet, der Herr rettet. Und sein Titel, Christus, deutet hin auf einen König, der ein neues Reich des Friedens einleiten wird. Matthäus ist zu dem Schluss gekommen, dass Jesus kein normaler Mann war. Und von Anfang an spürte das Volk Israels auch etwas davon. Jesus lehrte in ihren Synagogen, predigte das Evangelium oder frohe Botschaft von dem Reich und heilte alle Krankheiten und alle Gebrechen im Volk. Jesus' Ruf wurde riesig in der Gegend. Leute strömten zu ihm von überall. Wir lesen in Kapitel 4, die Kunde von ihm erscholl durch ganz Syrienland. Diese frohe Botschaft von dem Reich, es berührte die Herzen Israels, eine Volksgruppe, die von den Römern fremd beherrscht worden und sich gesehnt hat nach einem guten König und Teil eines friedlichen Reichs zu sein. Vielleicht würde Jesus dieser König sein. Und Jesus sieht diese Volksmenge an, die angefangen hat, ihm zu folgen. Er sieht ihr Sehnsüchte nach einem guten, friedlichen Reich und hält, was wir heutzutage die Bergpredigt nennen, eine lange Lehre über dieses Reich, die er angekündigt hat. Darin stellt Jesus die Prinzipien, Pflichten und Privilegien dar, die zum Gottesreich gehören. Aber die Prinzipien, Pflichten und Privilegien sind ganz anders als das, was wir gewöhnt sind. Unter anderem, weil es total herausfordernde Sätze enthält, wie unserem heutigen Predigttext. Selig sind, die reines Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Über diesen Satz werden wir heute nachsinnen. Und damit sitzen wir zusammen mit dieser Gruppe von wissbegierig, erwartungsvolle Jünger, um von Jesus zu lernen. Und bevor wir das tun, bete ich. Himmlischer Vater, wir danken dir durch Jesus Christus, deinen lieben Sohn, dass du uns zusammengerufen hast und dass du zu uns sprichst. Wohin sollen wir sonst gehen? Nur du hast die Worte, die wahres Leben bringen. Heiliger Geist, bitte schenk, dass wir demütig werden, dass wir nicht dich und dein Wort auf den Prüfstand stellen, sondern dass wir uns selbst prüfen lassen, im Vertrauen darauf, dass du den Demütigen aufrichtest, dass du volles Leben schenkst. Amen. Sie werden Gott schauen, sagt Jesus seiner Zuhörer, über die, die in dem Himmelreich sind. Viele seiner Zuhörer haben zu der Zeit auf eine irdische politische Befreiung gehofft. Jesus lenkt ihr aber nach oben, auf Gott. Auf Gott sollten die schauen. Denn Vers, die wir uns heute zuwenden, ist eine von den 8 sogenannten Seligpreisungen, die wir eins nach dem anderen im Gemeinschaftsgottesdienst gerade durchgehen. Jeder davon deutet hin auf einen Segen für die, die im Himmelreich sind. Sie sollen getröstet werden. Sie werden das Erdreich besitzen. Sie sollen satt werden. Jeder Segen entspricht ziemlich genau den Sehnsüchten jedes menschlichen Herz. Und heute bekommen wir eins dazu. Sie werden Gott schauen. Was will uns Jesus damit sagen? Die Aussage ist vielleicht nicht sofort nachvollziehbar. Vielleicht fällt es leicht zu verstehen, warum man selig wäre, getröstet zu werden. Das liegt mehr auf der Hand. Warum stellt dann Jesus Gott schauen auf diese Liste von den großen Segnungen in seinem Reich? Ich habe schon erwähnt, wie sehr Israel sich sehnte nach einem guten irdischen König und Reich. Aber jedes kündigt kein irdisches politisches Reich an, sondern ein Himmelreich. Und in ähnlicher Art und Weise ruft er uns auf Gott zu schauen und nicht nach irdischer Hoffnungsträger. In Matthäus Kapitel 4, kurz bevor Jesus anfängt, seine frohe Botschaft vom Reich Gottes zu predigen, lesen wir, dass der Teufel Jesus selbst versucht, nach irdischer Herrlichkeit zu suchen. Wir lesen, Wiederum führte ihn der Teufel mit sich auf einen sehr hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt, ihre Herrlichkeit, und sprach zu ihm: Das alles will ich dir geben, so du niederfällst und mich anbetest. Jesus antwortet: Du sollst anbeten Gott, deinen Herrn, und ihm allein dienen. Jesus verstand die Sehnsüchte der Israeliten nach einer irdischen Herrlichkeit, aber Jesus, Gottes Sohn, wollte den Vater schauen. Und die Gemeinschaft, die er hatte von Ewigkeit her, wollte er gegen nichts anderes eintauschen. Der Herrlichkeit aller Reiche der Welt, obwohl sie eine gewisse Herrlichkeit haben, war nichts im Vergleich zu der Herrlichkeit Gottes. Und in dieser Seligpreisung sagte er es seinen Jüngern auch. Er sagt es uns: Es gibt nichts Besseres, als auf Gott zu schauen, seine Herrlichkeit zu sehen, ihn anzubeten und zu dienen. Selig sind, die reines Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Aber ihr habt wahrscheinlich bemerkt, es gibt eine Pflicht, eine Bedingung, die Jesus voraussetzt, um auf Gott zu schauen. Nicht alle, sondern die des reinen Herzens sind, werden Gott schauen. Nach der Bildsprache der Bibel steht das Herz nicht nur für die Emotionen, wie wir es oft heutzutage verstehen, sondern für das Zentrum der gesamten Person. Ein Theologe beschreibt es so: Das Herz ist der Sitz der Liebe und des Hasses, der Zuneigung und des Widerstrebens, des Verlangens und der Ablehnung. Die tiefste, geheimste Wünscheinstellung unseres Herzens kennzeichnet das wahre Wesen unseres Ichs. Jesus führt später in seinem Dienst das aus, was er genau damit meint, wenn er von einem reinen Herz spricht. Und es gibt drei wesentliche Aspekte, denke ich, die er uns vor Augen malt. Der erste Aspekt von einem reinen Herz ist, dass es nur auf Gott ausgerichtet ist, dass wir eine ungeteilte Loyalität Gott gegenüber haben. Das sehen wir auch bei der Versuchung Jesu in der Wüste. Als der Teufel Jesus alle Reiche der Welt anbietet, solange er ihm die Knie beugt, antwortet Jesus aus dem Gesetz Mose: Du sollst anbeten Gott, deinen Herrn, und ihm allein dienen. Jesus führt das später in der Bergpredigt aus, in verschiedenster Art und Weise, was dies für unser Alltag zu bedeuten hat. Die prägendste davon ist vielleicht, dass wir nicht irdisches Reichtum vertrauen sollten, sondern Gott allein. Das haben wir auch heute in der Vormittagsgottesdienst gehört. Jesus sagt dazu: Niemand kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird an dem einen hängen und dem anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und den Mammon. Hier spricht Jesus über das Geld. Etwas, worin es uns sehr leicht fällt, unser Vertrauen zu setzen. Und es gibt noch viel mehr irdische Güter und Gaben, in denen wir unsere Hoffnung setzen können und damit unser Herzen verunreinigen vor Gott. Ein reines Herz aber hofft auf Gott allein und schenkt ihm eine ungeteilte Loyalität. Der zweite Aspekt ist, dass diese Reinheit nicht nur nach außen hin sichtbar ist, sondern auch für uns unser Inneres gilt. Und Jesus lehrt auch in der Bergpredigt gibt uns zwei konkrete Beispiele davon in der Bergpredigt. Der erste geht um das Zürnen. Er sagt: Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Wer aber tötet, der soll des Gerichts schuldig sein. Ich aber sage euch, wer mit seinem Bruder zürnt, der ist des Gerichts schuldig. Und das zweite geht um das Begehren. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst nicht ehebrechen. Ich aber sage euch, wer einer Frau ansieht, sie zu begehren, der hat schon mit ihr die Ehe gebrochen in seinem Herzen. Gott schaut nicht nur auf der sichtbaren Tat, in dem Fall Mord oder Ehebruch, sondern auf die Herzenseinstellung, ob wir zürnen oder begehren. Gott sieht das Herz. Nicht nur unser Tun und Reden, er schaut auf die tiefste, geheimste Wünscheinstellung unseres Herzens. Und der dritte Aspekt ist ein Herz, der rein ist, weil es nicht täuscht. Und hier wird Jesus richtig wütend. Er hasst das Täuschen. In Kapitel 23 spricht er eine Reihe von sogenannten Wehrrufen aus gegen den Pharisäer. Die Pharisäer waren Leute, die sich selbst für besonders rein gehalten haben. Und die Wehrrufen gelten als eine Art negativer Parallel zu den Seligpreisungen. Alle ihr Werken tun sie, sagt Jesus, damit sie von den Leuten gesehen werden. Wehr euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr die Becher und Schüsseln außen reinigt, innen aber sind sie voller Raub und Gier. Du blinde Pharisäer, reinige zuerst das Innere des Bechers, damit auch das Äußere rein wird. Ein reines Herz also muss sich selbst nicht bedecken. Es setzt nicht die Hoffnung auf einen guten Ruf, damit sie von den Leuten gesehen werden. Und damit stoßen wir an ein Problem. Die Latte, die Jesus auflegt, ist sehr hoch. Kein Mensch kann in Anspruch nehmen, dass er oder sie ein reines Herz hat, wie Jesus es beschreibt. Dass Gott allein meine Loyalität, dass ich auf ihm allein hoffe, dass dies nicht nur mein Tun und Reden trifft, sondern mein tiefster, geheimster Wünsche, dass ich nicht Gott und mein Nächster versuche zu täuschen, auch wenn ich merke, dass mein Herz unrein ist. In Matthäus 15 bringt Jesus es auf den Punkt. Und es ist nicht besonders ermutigend. Aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsches Zeugnis, Lästerung. Die Prinzipien und Pflichten des Himmelreichs fordern uns sehr heraus. Es klingt ganz schön schwierig, in diesem Reich und diesem König zu leben. Und so gut es sein könnte, auf Gott zu schauen, ein reines Herz werden wir selbst nie schaffen. Aber Jesus kündigt nicht nur das Himmelreich an. Er lebt nicht nur die Prinzipien und Pflichten dieses Reiches aus, indem er Gott allein dient. Jesus versteht man am besten anhand seiner Namen. Sein Name bedeutet, der Herr rettet. Und Jesus, der Sohn Gottes, hat diesen Namen bekommen, um uns zu sagen, er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Und genau das tut er. Der Apostel Paulus hilft uns, dies zu verstehen. In Titus 2 lesen wir, dass in Jesus die heilsame Gnade Gottes allen Menschen erschienen ist. Der Versuchung, die der Teufel Jesus in der Wüste stellt, widerstehen wir Menschen nicht. Wir suchen doch nach irdischer Herrlichkeit und dienen nicht Gott allein. Und auch wenn das äußerlich ein guter Eindruck macht, der inwendige Reinheit steht noch aus. Und ein Herz, der nicht rein ist, kann auf Gott nicht schauen. Aber in Jesus Christus ist Gott in seine Gnade für unreine Herzen sichtbar geworden. Es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes allen Menschen, schreibt Paulus. Jesus ist der heilsame Gnade Gottes für uns. Paulus erklärt weiter, wie Jesus Christus sich selbst für uns gegeben hat, damit er uns erlöste von aller Ungerechtigkeit und reinigte sich selbst ein Volk zum Eigentum. Er reinigt unser Herzen, erlöst von der Ungerechtigkeit, die wir tief in unserem Herzen spüren. Und um das anzunehmen, müssen wir erstens nur unsere geistliche Armut erkennen, dass unsere Herzen nicht rein sind. Deswegen legt Jesus die Latte so hoch. Er will, dass wir unsere geistliche Armut bekennen. Und da, so hilf uns Gott, ist es so wichtig, dass wir nicht wie die Pharisäer anfangen, Gott und unseren Nächsten zu täuschen. Wehe euch, Schriftgelehrter und Pharisäer, ihr Heuchler, sagt Jesus zu die mit dieser Einstellung. Aber er sagt auch, und das soll uns Mut machen, zu ihm zu kommen, wie wir sind. Selig sind, die da geistlich arm sind, denn das Himmelreich ist ihr. Und zweitens müssen wir nur vertrauen, dass Jesus am Kreuz, Gott selbst, sich für uns gegeben hat. Durch seinen Tod und Kreuz erlöste er uns von aller Ungerechtigkeit. Und durch seine Auferstehung ist es beglaubigt. In den Worten von Psalm 51, die Matthias schon am Anfang vorgelesen hat, können wir dann auf Jesus schauen und mitbeten. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz. Und genau das tut er. Vielleicht steht die Frage noch aus für dich. irdische Hoffnung, ich verstehe, dass es schlecht ist. Auf Gott schauen ist gut, aber das ist nicht ganz nachvollziehbar. Was ist das ganz genau, auf Gott schauen? Jesus sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. In Jesus und seiner Rettung sehen wir, wie Gott wirklich ist. Die Güte und Herrlichkeit, die wir in Jesus sehen, ist es von Gott selbst. Aber Gottes Wort sagt, dass noch mehr auf uns wartet. Paulus schreibt in 1. Korinther, wir sehen jetzt durch einen Spiegel ein dunkles Bild, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, wie ich erkannt bin. In Christus, durch die Verkündigung von seinem Wort und Botschaft in seiner Kirche, sehen wir schon so viel von Gott. Aber im Vergleich dazu, was uns erwartet nach der Auferstehung, wenn Jesus wiederkommt und das Himmelreich vollbracht ist, ist es nur stückweise, nur ein dunkles Bild. Dieses zukünftige und vollkommene Schauen auf Gott ist eine Sehnsucht, der sich durch die ganze Bibel zieht. Nicht nur Paulus. Die Bibel ist voll von Berichten von Jüngern, die mit Vorfreude auf diesen Tag schauten, wo sie Gott Angesicht zu Angesicht schauen würden. Diese Verheißung, Gott in der Ewigkeit zu schauen, erinnert uns, wo unser echtes Bleibe und Zuhause ist. Nicht dieses irdische Reich, sondern den Himmelreich. Lass das uns anspornen, bis hin zu dem letzten Tag unser Herzen an Gott ausgerichtet zu halten und nicht auf irdische Hoffnungsträger. Lass uns Gott, unserem Herrn, anbeten und ihm allein dienen. Und wenn wir täglich dies nicht schaffen, lass uns nicht vergessen. Erstens, Gott ist nicht zu täuschen. Aber, wie es in 1. Johannes steht, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Was erst als unmöglich erschien, ein reines Herz haben, eine Pflicht, die für uns nicht erfüllbar war, für manche vielleicht eine tägliche Klage, die man sehr wohl spürt, das wird in Jesus Christus, Gottes Sohn, zu einem tröstlichen Versprechen. Er hat sich selbst für uns hingegeben, uns gerettet von unseren Sünden und macht unser Herzen rein. In Jesus können wir heute auf die Güte Gottes schauen. Es ist aber im Vergleich zu dem, was kommt und was er verheißt, nur ein dunkles Bild. Eines Tages werden wir Gott Angesicht zu Angesicht in all seiner Herrlichkeit sehen. Und das nennt Jesus selig. Amen.